Deutschlandfunk, Medias Res.
Im Studio ist Martin Krebers. Guten Tag. Eine noch nie erlebte menschliche Kälte, beklagen Journalisten vom Kölner Stadtanzeiger in einem Brief an Geschäftsführung und Dumont Verlagsspitze. Nach dem angekündigten Stellenabbau fürchten sie einen, Zitat, Ausverkauf des Journalismus. Die neue Strategie mache Angst, zitieren mehrere Branchendienste aus dem offenen Brief. Wir schauen gleich auf die Printkrise, denn auch in anderen Redaktionen werden Stellen abgebaut. Außerdem machen wir uns ehrlich. Nie wieder sollte Trump die Medienberichterstattung so bestimmen wie in seinem ersten Wahlkampf, doch das scheint gründlich schief zu gehen. Zu Beginn unseres Medienmagazins schauen wir auf einen Krieg, der den Kampf um Aufmerksamkeit längst verloren hat. Wer heute den Begriff Sudan mal in die Suchmaschine wirft, bekommt viele aktuelle Treffer. Alle berichten sie, Tagesschau, Zeit, T-Online, Tagesspiegel. Der Grund für alle die Aufmerksamkeit, ist eine internationale Geberkonferenz heute in Paris, ein Jahr nach Beginn des Krieges. Krieg? Noch einer?
Vor 20 Jahren gingen furchtbare Bilder aus der Region um die Welt. Massenmorde, Vergewaltigungen, Vertreibung von tausenden Familien. Ähnliches wiederhole sich mittlerweile, sagen Beobachter, nur dass heute kaum jemand hinschaut.
Es ist wirklich ein vergessener Krieg,
sagt Amani El-Tawil, Sudan-Kennerin vom ägyptischen Ahram-Forschungsinstitut.
So berichtete es hier heute Morgen Anna Osius, unsere Ägypten-Korrespondentin und damit auch zuständig für den Sudan. Tatsächlich spielt sich in dem 47 Millionen Einwohnerland in Nordostafrika eine gigantische humanitäre Katastrophe ab. Thilo Spanheel berichtet gemeinsam mit Anna Osius für den Deutschlandfunk aus Kairo. Hallo Herr Spanheel.
Guten Morgen, oder guten Morgen, guten Tag.
Schildern Sie uns mal das Ausmaß.
Ja, die humanitäre Situation im Sudan ist katastrophal. Also aufgrund des Kriegs sind Nahrungsmittel extrem teuer geworden, wenn es denn überhaupt welche zu kaufen gibt. Fehlt es oft den Menschen auch, sag ich mal, an Gas oder Benzin, um zum Beispiel einen Kocher zu betreiben, um überhaupt Reis zuzubereiten. Viele Krankenhäuser, die meisten Krankenhäuser im Land, haben geschlossen. Es gibt vielerorts kaum Medikamente. Ein Grund dafür, warum auch in den letzten Monaten vermehrt Cholera-Ausbrüche gemeldet wurden. Und Hilfsorganisationen können im Sudan eigentlich kaum noch was machen, weil sie entweder kaum ins Land reinkommen oder weil sie vor Ort kaum arbeiten können, weil die Situation einfach sehr, sehr gefährlich ist.
Und so droht die größte Hungerkatastrophe überhaupt und trotzdem schaut kaum jemand hin. Warum nicht?
Das ist eine gute Frage. Das fragen wir uns als Nahost-Korrespondenten und Korrespondenten für die Region und für das Land auch immer wieder. Aber ich würde das mal auf drei Gründe herunterschmelzen. Auf der einen Seite ist die Lage sehr komplex. Das muss man schon auch zugestehen. Man versteht von außen gar nicht mal so direkt, wer da eigentlich gegen wen kämpft. Und der Sudan ist riesig, mehr als 5-mal so groß wie Deutschland von der Fläche her. Und dazu kommt dann auch noch, dass es keine sehr klare Frontlinie, wie zum Beispiel in der Ukraine, gibt. Also es ist schwer nachzuvollziehen und es gibt nicht, so traurig sich das vielleicht anhören mag, spektakuläre Bilder oder Explosionen von vor Ort, wie zum Beispiel im Gaza-Krieg. Und dann kommen die Auswirkungen. Also der Sudan ist sehr weit weg. Es gibt keine direkten Auswirkungen auf Deutschland, vielleicht indirekt über die Nachbarländer, die Zahl der Geflüchteten vielleicht. Aber es ist auch, sag ich mal, vom Kopf her sehr weit weg. Ohne das jetzt böse zu meinen, aber ich glaube, viele wissen kaum, wo der Sudan auf der Karte eigentlich liegt. Also man muss das schon auch immer noch mit erklären, weil da jetzt wenig Leute zum Urlaub machen zum Beispiel hinreisen und das daher wenig bekannt ist. Und es gibt eigentlich einfach wenig Assoziationen mit den Menschen vor Ort, mit den Geschichten und der Kultur dort.
Wie versuchen Sie denn dann im ARD-Studio in Kairo die Aufmerksamkeit der Redaktionen auf diese humanitäre Ausnahmesituation zu lenken, Redaktionen zu überzeugen, ihnen Sendezeit zu geben?
Ja, Sie haben es eingangs schon erwähnt heute. So ein Stichtag hilft dann natürlich sehr, um auf die Situation zu gucken. Aber es sind auch immer wieder Schreckensmeldungen. Vor kurzem hat die UN zum Beispiel gesagt, die weltweit größte Hungerkrise droht. Damit gucken dann die Redaktionen natürlich auch immer wieder, wollen immer wieder in den Sudan schauen. Und das Dritte ist, was wir eigentlich, ja, was es in unserer Macht liegt, ist Geschichten von Sudanesinnen und Sudanesen zu erzählen. Also von den ja resignierten Revolutionären in Khartoum zum Beispiel, die eigentlich auf Demokratisierung gehofft haben, oder den eben von verzweifelten Müttern zum Beispiel, die an der Grenze zum Tschad sich aufhalten und von den von dem Grauen des Krieges berichten.
Sie haben vorhin gesagt, die Hilfsorganisationen kommen nur schwer rein. Können Sie denn rein oder arbeiten Sie mit Ortskräften, den sogenannten Stringern?
Wir haben am Anfang des Krieges noch guten Kontakt ins Land gehabt und haben jetzt auch noch über, sag ich mal, einige zivile Kontakte so ein bisschen einen Blick vor Ort. Aber Stringer und Journalisten arbeiten eigentlich kaum noch im Sudan. Wir selbst kommen nicht rein, also weil einfach keiner der Akteure ein Interesse daran hat, Journalisten da durch die Gegend zu führen. Und einen Akteur, der ein Interesse daran hat, seine Wahrheit zu zeigen, braucht es im Krieg immer, damit man als Journalist in ein Kriegsgebiet sicher reisen kann. Und das gibt es dort nicht, diese Sicherheitsgarantie. Und deswegen reisen wir entweder zum Beispiel an die Grenzen. Mein Fernsehkollege Simon Riesche war jetzt vor kurzem an der Grenze zum Tschad und hat dort mit Menschen gesprochen. Oder Anna Osius war vor kurzem im Südsudan und hat dort mit Geflüchteten gesprochen. Und so versuchen wir, sage ich mal, die Geschichten der Menschen abzubilden, die eben den Weg auf sich genommen haben, um aus dem Sudan rauszufliehen. Aber von vor Ort ist es schwierig zu berichten.
Wir haben nur noch wenige Sekunden, Herr Spaneel, aber wenn nun nach der heutigen Geberkonferenz die Scheinwerfer wieder abrücken, wie geht es weiter in diesem Krieg?
Schwierig. Ich glaube, der Sudan ist auf einem schwierigen Weg, und weil einfach zu viele Akteure ein Interesse an dem eigentlich sehr reichen Land haben, wird es, wenn die Aufmerksamkeit weg ist, weiter mit dem Krieg gehen.
Berichtet uns Thilo Spaneel live für den Deutschlandfunk in Kairo. Vielen Dank für Ihre Zeit. Eine internationale Geberkonferenz fand heute in Paris statt, ein Jahr nach dem Beginn des Krieges im Sudan, wo in Folge eine riesige Hungerkatastrophe droht. Ex-Präsident gegen Pornostar. Das sind die Schlagzeilen, die Donald Trump heute macht. Nach zahlreichen Zivilprozessen ist das heute nur der erste Strafprozess, in dem sich ein früherer US-Präsident verantworten muss. Es geht um angebliche Schweigegeldzahlungen und wie diese in Trumps Firmenbücher verschleiert worden seien. Trump drohen 4 Jahre Haft, doch dafür gibt es garantierte Aufmerksamkeit, denn die schenken die Medien ihm auch in diesem Präsidentschaftswahlkampf wieder zuverlässig. Dabei wollte man doch aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Aus Boston berichtet Jenna Kwon.
You can see, we have an empty podium right here to my right. You know what that is? That's for Joe Biden. I'm trying to get him to debate.
Ein angeklagter Ex-Präsident, der es wieder schafft, die Wahlberichterstattung in den US-Nachrichten zu dominieren. Wie schon 2016, als Donald Trump die Presse zu seinem Feind erklärte und die Glaubwürdigkeit der Medien grundlegend schädigte, sagt Journalist Martin Barron, ehemaliger Chefredakteur der Washington Post.
Trump hat die Presse zu seinem Feind gemacht, uns als Feind der Menschen bezeichnet, uns beschimpft mit allen möglichen schlimmen Wörtern, die man sich nur vorstellen kann. Abschaum, Müll, die niedrigste Form der Menschheit, die niedrigste Form im Leben überhaupt.
Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. Can you stay categorical? You are fake news.
An seinem ersten Tag im Amt erschien Trump in der Zentrale der CIA und meinte höchstpersönlich, dass er in einem laufenden Krieg mit den Medien sei.
As you know, I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings on earth.
Wochen später wurde ich nach meiner Reaktion gefragt. Ich sagte, wir sind nicht im Krieg mit der Regierung, wir sind am Arbeiten, wir machen unseren Job.
Martin Barron war gerade 2 Jahre im Amt als Chefredakteur der Washington Post, als Trump zum Präsidenten gewählt wurde. In seinem kürzlich erschienenen Buch Collision of Power erinnert er sich an die Zeitenwende, die Donald Trump damals einläutete. Seit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 habe die Polarisierung im Land weiter zugenommen.
Für viele Politiker in diesem Land ist Polarisierung ein Wirtschaftsmodell. Genauso wie für viele Medienvertreter. Und das ist ganz sicher der Fall bei Fox News.
Fox News Media brings
This morning, the Trump campaign likely feeling pretty optimistic. New polls show him beating President Biden in 6 swing states.
President Biden's age and mental fitness have become top concerns for American voters.
Fox in the majority of its program.
Fox News und die Mehrheit seiner Programme sind im Grunde genommen ein aktiver Verbündeter von Donald Trump. Fox unterstützt, ohne Geld zu bekommen, die Trump-Kampagne. Konsequent werden Joe Biden und die Demokraten verunglimpft. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen ihre bereits existierenden Meinungen bestätigt sehen wollen. Und Fox ist genau dazu bereit.
Man habe aus den Fehlern vom ersten Trump-Wahlkampf gelernt, heißt es unter Medienvertretern. Doch schon jetzt seien Wiederholungsfehler zu beobachten, so Politikjournalistin Margaret Tarlaiff. Sie war lange Zeit lang Korrespondentin im Weißen Haus und arbeitet heute für das US-Nachrichtenportal Axios.
Damals wurde Trump als Prominenter behandelt. Eines der Probleme im Wahlkampf 2016 war die Menge an ungleicher Berichterstattung. Trump bekam so viel mehr mediale Aufmerksamkeit wie kein anderer Kandidat. Und genau das passiert heute immer noch, im Jahr 2024.
This is CNN Breaking News.
A judge has upheld the criminal indictment against former President Donald Trump.
All the legal drama, there is more surrounding Donald Trump.
You turn on the TV.
Wenn Sie den Fernseher anmachen und einen Nachrichtenkanal erwischen, dann laufen den ganzen Tag lang Berichte über Trump. Sendezeit ist Sendezeit. Jede Form von Sichtbarkeit ist Sichtbarkeit.
Margaret Tarlaiff beobachtet den Wahlkampf auch aus Forschungsperspektive. Sie leitet das Institute for Democracy, Journalism and Citizenship an der Syracuse University in Washington, D.C. Laut Umfragen haben nur noch 14-16% der amerikanischen Bevölkerung Vertrauen in traditionelle Medien. Die Mehrheit nutze die sozialen Medien als Hauptinformationsquelle, insbesondere in diesem Wahlkampf, sagt Tarlaiff.
Eine der größten Herausforderungen für Nachrichtenmedien ist nicht nur die Polarisierung der Hauptsender oder Haupt-Online-Portale, sondern die Tatsache, dass sich die Öffentlichkeit zunehmend von den traditionellen Nachrichten abwendet und sich der Unterhaltung widmet. Menschen werden regelrecht von visuellen Elementen angezogen, von Memes und Shorts, anstelle von tiefgründigen, längeren Geschichten. Oft verschwimmt die Linie zwischen professionellem Journalismus und einer Person, die lediglich ihren Senf zu aktuellen Ereignissen dazu gibt.
Und auch diese Grenze verschwimmt zunehmend. Seit Donald Trump verstehen sich viele Journalisten als Aktivisten. Eine Entwicklung, vor der Martin Barron eindringlich warnt.
Ich denke nicht, dass das der beste Weg ist, unsere Arbeit anzugehen oder Vertrauen in der amerikanischen Bevölkerung zu gewinnen. Es ist wichtig, dass wir uns professionell verhalten und nicht wie Kämpfer.
Trump-Anhänger gegen Trump-Feinde. Auch in diesem Rematch zwischen Biden und Trump scheint dies für viele US-Medien jetzt schon das Hauptnarrativ in der Wahlberichterstattung.
Die Rolle der US-Medien im anlaufenden Präsidentschaftswahlkampf, Jena Kwon berichtete aus Boston für Medias Res. Die Hamburger Morgenpost wurde von der Tages- zur Wochenzeitung. Der Kölner Stadtanzeiger streicht Redaktionsstellen und ein gesamtes Ressort. Auch die Süddeutsche Zeitung hat einen schmerzhaften Sparprozess angekündigt und muss weitere Stellen streichen. Alles Nachrichten aus der vergangenen Woche, die zeigen, wie tief die Krise und wie schmerzhaft der Transformationsprozess für die Zeitungsverlage in Deutschland ist. In welcher Phase befinden wir uns da und warum erfasst der allgemeine Retro-Trend, Stichwort Schallplatte, eigentlich nicht die gute alte Zeitung? Christian Zabel analysiert diese Veränderungs- und Innovationsprozesse in der Digital- und Medienwirtschaft. Seit 2016 ist er Professor an der Technischen Hochschule Köln. SZ und Kölner Stadtanzeiger, was passiert da gerade bei den Traditionsmarken? Das habe ich ihn vor der Sendung gefragt.
Ja, wir sehen, dass der Transformationsprozess jetzt wirklich
in eine neue Phase tritt seit einiger Zeit. Am Anfang ging es ja eher darum, dass man Digitalangebote macht. Man hoffte irgendwie durch die Digitalwerbung zunächst und dann durch die Digitalabos, das eigentlich zu kompensieren, was man im Printgeschäft ja schon seit langem sieht, dass die Umsätze zurückgehen, weil halt die Abonnenten zurückgehen, weil die Werbetreibenden auf andere Plattformen gehen. Und jetzt stellt sich natürlich ein bisschen raus, dass das leider nicht so funktioniert in dem Umfang, weil man halt natürlich die Verluste, die man im analogen Geschäft hat, im digitalen Content-Geschäft nicht ausgleichen kann.
Weil die Menschen weiter nicht bereit sind, so viel für ihr Digital-Abo zu zahlen, wie sie es für das Zeitungsabo bereit waren?
Wenn sie überhaupt bereit sind zu zahlen. Hubert Burda hat das ja vor vielen Jahren mal gesagt, wir tauschen analoge Dollar gegen digitale Pennies. Das erste Problem ist, ich muss überhaupt die Kunden dazu kriegen, dass sie was bezahlen. Wir haben gerade eine Studie gemacht, diesmal für den österreichischen Markt, wo wir sozusagen geguckt haben, wie ist denn überhaupt die Zahlungsbereitschaft. Und da kam raus, dass natürlich, wenn es kostenlose Alternativen gibt für ganz, ganz viele Nutzer, das überhaupt gar kein Argument ist, überhaupt etwas zu bezahlen. Und selbst die, die bezahlen, das sehen wir, zahlen natürlich nicht das Gleiche, was ich im Print bezahlen muss. Das heißt, selbst wenn ich einen Print-Abonnenten verliere, dann brauche ich 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Digitalabonnenten, um das nur auszugleichen. Und das ist natürlich gerade für Regionalzeitungen, wo dann doch der Kundenkreis limitiert ist, ein sehr großes Problem.
Transformation, Herr Zabel, das bedeutet ja eben genau diese Umwandlung von analogen Druckmedien zu digitalen Medienmarken. Wo stehen wir da denn jetzt im Jahr 2024?
Ja, wir sind leider noch nicht am Ende des Prozesses. Ich glaube, mit der neuen Phase meinte ich auch, dass halt natürlich die Einschnitte sehr, sehr viel tiefer werden. Ja, weil natürlich jetzt, sag ich mal, das, was in der Vergangenheit noch relativ gut ging, dass man die Strukturen erhalten kann, jetzt an mehreren Enden ins Banken gerät. Ja, das ist auch die Werbefinanzierung. Zeitungen waren ja immer vom Medienbudget schon ein relativ kleines Medium von der Aufmerksamkeit her, konnten das aber recht gut monetarisieren, weil Süddeutsche Zeitung, Frankfurt Allgemeine, aber auch Regionalzeitung halt als besonders hochwertig wahrgenommen werden. Aber jetzt mittlerweile sieht man auch, dass im Digitalbereich und auch in der analogen alten Werbung es sehr, sehr starke Bewegungen halt hingeht zu den digitalen Plattformen letztendlich. Und da stehen die Verlage natürlich nochmal vor der großen Herausforderung, dass sie in einem kleinen Medium, im gesamten Medienmix gesehen, unterwegs sind und dort auch jeweils ein relativ kleiner Anbieter sind mit Marktanteilen, die ja nicht vergleichbar sind, das, was jetzt eine Google oder eine Meta anteilig am Digitalmarkt hat, sondern das sind sehr, sehr viel kleinere Anteile. Und dann stellt sich schon die Frage, wie kann ich diese Strukturen, die ich da habe, noch aufrechterhalten?
Das heißt, es gibt ein neues Zeitungssterben?
Das ist ja in Deutschland noch bislang weitgehend ausgeblieben. Wenn man in die USA guckt, wo die Entwicklung natürlich viel radikaler ist, auch eine andere Zeitungskultur vorherrscht. Das heißt, das kann man nicht 1:1 vergleichen. Aber dort sieht man natürlich schon, dass die Entwicklung sehr viel stärker vorangeschritten ist, dass halt es viele Bereiche gibt, wo wirklich Zeitungen aus dem Markt ausgeschieden sind. Und das bleibt letztendlich auch zu erwarten im deutschen Markt. Man versucht das ja sehr gut aufzufangen, indem man immer größere Einheiten bildet.
Genau, Marzak, Funke.
Ganz genau, indem man halt versucht, auch Strukturen zu vereinheitlichen. Aber das Grundproblem bleibt natürlich trotzdem, dass auch diese Strukturen in so einem digitalisierenden Markt vielleicht nicht für alle Anbieter refinanzierbar sind.
Marzak Funke, die ich gerade genannt habe, also diese beiden Verlagshäuser, die viele Regionalmarken unter sich vereinen, die haben in einigen Regionen komplett die Zustellung eingestellt und auf E-Paper umgestellt. Ist das ein Erfolgsmodell?
Guter Rat ist da sehr teuer in dieser Situation. Wenn es ein Silver Bullet, eine Lösung gäbe, dann hätten das sicherlich alle Verlage schon gemacht, weil das muss man ihnen ja wirklich zugutehalten, die wirklich viel versuchen und sehr in dieser schwierigen Situation versuchen, sich gut zu positionieren. Deshalb dieser sehr starke Weg zu E-Paper. Aber auch hier muss man natürlich konzedieren, wenn man sich das anschaut, dass das Ergebnis bei weitem nicht zufriedenstellend ist. Also in Deutschland haben wir sicherlich zurzeit eine der aggressivsten E-Paper-Strategien. Wenn Sie jetzt auf eine Webseite versuchen zu gehen, werden Sie noch kaum ein Zeitungsangebot finden, das Sie wirklich frei abrufen können. Ja, da ist sofort die Paywall da bei den allermeisten Angeboten. Und dennoch, wenn man sich anguckt, die Zahl der E-Paper und die Umsätze, die damit erzielt werden, viele E-Paper werden ja quasi verschenkt für die Printabonnenten, die man schon noch hat, dann sieht man, dass das natürlich kein Ersatz ist, leider. Ja, das ist, macht die Strategie nicht falsch, das ist das Richtige zu tun. Aber wenn man es wirklich refinanzieren will, und das zeigen natürlich so Transformationsprozesse wie bei Dumont, ja, die gehen gleich auf ganz andere Geschäftsfelder. Ja, auf Artificial Intelligence, natürlich haben sie mit dem Bundesanzeigergeschäft natürlich noch einen sehr guten Gewinnbringer. Das heißt, dass man wirklich sagt, okay, auf einer Konzernebene, wir versuchen es wirklich über andere Felder zu monetarisieren, wo wir wirklich Geld verdienen können.
Welche Medienhäuser, welche Medienmarken stehen besonders stark da, Ihrer Beobachtung nach?
Ja, es gibt, glaube ich, zwei Strategien, die verfolgt werden, oder drei Strategien, kann man sagen. Das eine ist natürlich das Heil in der Größe suchen, ja, um immer mehr diese Kosten umlegen zu können, besser sparen zu können und dann halt in diesem Zeitungsmarkt zu bleiben. Das löst natürlich das Grundproblem des Marktes nicht. Die zweite Strategie sind tatsächlich Häuser, die versuchen, in andere Geschäftsfelder vorzustoßen. Ja, also wenn man sich den Dumont Verlag als Gesamtes anguckt, steht da natürlich relativ gut da, ja, weil das Wachstum jetzt aus den neuen Feldern kommt. Eigentlich eine Strategie, wie wir das jetzt auch bei anderen Konzernen, wenn Sie an Springer denken, natürlich mustergültig haben, die zwar eine starke Publikation oder Publishing Operation haben, also ein starkes Verlagsangebot, aber natürlich ganz, ganz stark im Digitalsektor unterwegs sind. Ja, das heißt, das wäre sozusagen die dritte Strategie, dass man versucht, so Verbundvorteile zu nutzen, mit vielleicht auch anderen Finanzierungsmodellen vorwärts zu kommen. Ja, aber der regionale Zeitungsverlag, der alleine auf weiter Flur steht, der wird es sicherlich sehr schwer haben in der Zukunft.
Mir geht es so, Herr Zabel, dass ich gerade am Wochenende ganz bewusst die Zeitung lese, um mal nicht das Handy in der Hand zu haben und um mal nicht auf den Bildschirm zu starren. Bin ich da ein sonderlicher Einzelfall?
Das glaube ich nicht. Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass die Zeitung aussterben wird, das Printprodukt. Aber Sie hatten in der Anmoderation gesagt, das Revival der Vinylplatten. Ja, das gibt es. Allerdings sind wir dann natürlich immer noch bei 1, 2, 3, 4% des Marktes. Und das hoffe ich nicht, dass es so extrem wird. Also ich glaube schon, dass auch die Printzeitung es weitergeben wird, zumindest für gewisse Titel, weil das ein anderes Leseerlebnis ist. Aber es könnte sein, dass es halt natürlich noch mal sehr viel weniger sind als heute. Ja, weil das darf man nicht vergessen, die Zeitungsbranche in Deutschland ist immer noch relativ stark, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Das heißt, wir sind noch nicht am Ende des Tunnels angekommen, leider. Ja, das heißt, und wenn man sagt, ein gewisser Teil wird überbleiben, dann ist die Frage, ist das vielleicht nur die Hälfte von dem, ein Drittel von dem, was wir heute haben, oder ein Fünftel, ein Zehntel? Auch das wäre denkbar. Wir hoffen natürlich auf möglichst viel, aber auszuschließen ist das wahrscheinlich nicht.
Das sagt der Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Technischen Hochschule Köln, Christian Zabel, hier im Deutschlandfunk. Wir haben das Interview heute Vormittag aufgezeichnet. Leute von früher, damit sind im neuen Roman von Christine Höller meines Wissens nach keine Zeitungsleser gemeint. Jan Drees hat das im Surkamp Verlag erschienene Buch gelesen und gibt uns gleich seine Einschätzung im Büchermarkt nach 16 Uhr hier im Deutschlandfunk. Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montagnachmittag.